Da hat offenbar auch jemand meine private Telefonnummer gehackt und mir da unglaubliche Sprachnachrichten geschickt. Also unvorstellbar. Und es gab jetzt auch die Vorbereitung der Strafanzeige. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe einfach kein Problem damit, das auszublenden. Es fällt mir überhaupt nicht schwer.
Konstantin Schreiber, der ehemalige Tagesschausprecher, bekommt immer wieder Hassbotschaften und Morddrohungen. Der Auslöser? Seine Bücher über den Islam in Deutschland oder auch sein neuer Job beim Springer Verlag als Global Reporter. Da berichtet er viel aus Israel. Kann er den Hass, der ihm da immer wieder entgegenschlägt, wirklich so einfach ausblenden? Wie geht er damit um, gerade auch als Familienvater? Darüber haben wir gesprochen, aber auch über Leichteres, zum Beispiel über seine ersten arabischen Wörter, die er sich selbst beigebracht hat, als junger Mann in Syrien. Konstantin Schreiber, ein Mann mit unglaublich vielen Interessen und Begabungen und mit ganz viel Power. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR4.
Konstantin Schreiber ist da. Konstantin, herzlich willkommen.
Ja, hallo, freue mich,
hier zu sein. Herzlich willkommen bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Hier ist mir nicht ganz fremd. Ne? Also was soll ich sagen? Ja. Ein bisschen fast wie zu Hause ja immer noch.
Du bist jetzt seit einem guten halben Jahr nicht mehr bei der Tagesschau. War es der 25. Mai? War, glaube ich, deine letzte 20-Uhr-Ausgabe?
Wenn du das sagst.
Ich habe es mir gemerkt, du nicht.
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber doch. Ende Mai.
Ja, war der 25. Mai. Seither mal Heimweh gehabt nach der Tagesschau, vielleicht nach den Kollegen und Kolleginnen?
Ich wollte gerade sagen, das ist eine pauschale Antwort, kann man darauf kaum abgeben. Also ich glaube aber, ich bin vom Charakter auch ein Mensch, der nicht so wahnsinnig viel zurückguckt. Mhm. Also es war jetzt auch und ist auch wieder genug zu tun. Ich freue mich über das, was ich machen kann. Also ich sitze jetzt nicht irgendwo in der freien Minute und denke so, ach, jetzt ein Gong, jetzt was vorlesen vor der Kamera. Also das nicht. Und wenn, dann ist es eher, dass ich mit großem, mit einem positiven Grundgefühl und mit großer Dankbarkeit denke, das war eigentlich ziemlich rund und ziemlich gut.
Mhm. Ja. Also nicht, dass mal so ein guten Abend, meine Damen und Herren, bei dir irgendwie rausrutscht. Und
das sagen wir nicht mehr.
Was sagt ihr denn jetzt?
Guten Abend. Siehst du? Also, Damen und Herren sind ja schon lange weg.
Ich gucke schon so lange Tagesschau, es wird für mich immer guten Abend, meine Damen und Herren, das geht nicht mehr raus.
Wer weiß, wie es in 10 Jahren ist. Da sagt man nur Hi.
Genau.
Moin, wenn es aus Hamburg kommt. Ja. Also, also jetzt, was heißt Heimweh? Es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, ich kappe jetzt alle Seile und spreche mit niemandem mehr. Also ich habe ja durchaus Kontakt zu Kollegen, die auch ja irgendwie so ein bisschen privat dann, mit denen man auch ein bisschen befreundet ist. Also es ist nicht so, dass es gar keinen Kontakt
gibt. Ja, ich fand es ganz lustig. Du hast 8,5 Jahre lang, glaube ich, gemacht, Tagesschau. Hast dich jetzt eben entschieden, zu Springer zu wechseln. Da können wir natürlich drüber reden. Aber ich fand schön, du hast vor kurzem mal erzählt, dass wohl ein Chef in Hamburg bei der ARD zu dir gesagt hat, super, 20 Uhr Tagesschau, kannst du machen bis zur Rente. Und dass das, glaube ich, bei dir eher leise Ängste ausgelöst hat, dass du da jetzt so auf so einem Gleis bist, dass du nicht mehr verlassen kannst. War das tatsächlich sowas, was dich zum Nachdenken gebracht hat?
Also es war ganz zu Beginn. Das war, als ich gefragt wurde, wollen Sie hier 20 Uhr Sprecher werden? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind's. Und das können Sie machen bis zur Rente. Und da habe ich mich so ein bisschen erschrocken, weil ich das nicht so als nächsten Stopp auf dem Zettel hatte. Ja. Dachte schon, dazwischen passiert noch ein bisschen was.
Ja.
Und ich glaube, in der Tat, da bin ich auch so Kind einer anderen Generation. Also wenn man natürlich jetzt sich die Sprecher, die seit vielen Jahren da sind, natürlich Susanne Daubner, Jens Riewer anschaut, ich kann nicht für sie sprechen, aber mein Eindruck ist, es ist schon noch eine Generation, wo ein Job auch etwas war bei einem Arbeitgeber, an dem man sich eben im Zweifel sein Arbeitsleben gebunden hat. In der Generation meiner Eltern war das ganz klar so, ja. Und ich glaube, das war auch danach noch lange Zeit so. Und dass dieser Horizont einfach kürzer ist. Also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, in meinem Alter, der jemals gesagt hätte, ich fange irgendwo an zu arbeiten, das mache ich bis 65. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, da sind wir in meinem Alter reingewachsen, dass es einfach immer auch Veränderungen geben wird.
Du musst ja auch sagen, du arbeitest bis 75. Also
mindestens.
65
mindestens.
Ist natürlich schon mal völlig utopisch,
mein Lieber. Nein, Gottes Willen.
Meine
Weiterbildung. Ja, das ist,
muss ich sofort korrigieren.
Natürlich. Also insofern habe ich nie einen Job gesucht, den ich bis 75 mache und bin auch nie davon ausgegangen, dass ich den Job kriegen werde.
Das Interessante ist ja, wenn man dich nur aus der Tagesschau kennt, dann bist du halt so aufgetaucht, hast Tagesschau gemacht. Wenn man aber mal ein bisschen in deine Biografie Biografie schaut, dann ist es sogar fast überraschender, dass du überhaupt zur Tagesschau gegangen bist, als dass du sie verlassen hast.
Ist das so?
Fand ich schon, weil du ja als Journalist viel gemacht hast. Du hast aus der arabischen Welt berichtet, hast dort zum Teil auch gelebt, warst so richtig draußen. Und hast das, glaube ich, auch sehr genossen. Hast gesagt, du hast da zum Teil deine schönsten Phasen gehabt in deinem Berufsleben. Und dann in dieses Tagesschau-Schema zu gehen, was natürlich dir A, sehr wenig Freiheiten gelassen hat und dich eben auch in Dienstpläne und Strukturen gepresst gebracht hat, die relativ eng sind.
Und ich habe keinen Satz selber geschrieben?
Du hast keinen Satz selber geschrieben. Mhm. Man muss eigentlich um jede Formulierung, die man mal verändern möchte, muss man
das überhaupt
kämpfen.
Ja,
so schon, ja. Deshalb fand ich sogar eher überraschend, als ich mich ein bisschen mit deinem Leben beschäftigt habe, dass du da überhaupt reingegangen bist.
Na ja, gut, also ich habe ja davor auch ein paar Jahre schon Nachrichten moderiert bei NTV. Also insofern der Switch von der Reporterebene zu, ja, vor der Kamera Nachrichten zu machen, der fand ja davor statt, wobei ich da natürlich noch viel mehr an Reportagen und so weiter gemacht habe, zusätzlich zu der Moderation von Nachrichten. Ich fand es zu dem Zeitpunkt, also es war kein Unfall, ich habe es auch gesucht. Naja, also es gibt ja schon Leute, die auch reinrutschen, weil man einfach mal ein Casting mitmacht und plötzlich ist man da. Also das gibt's ja auch. Nee, ich habe das schon bewusst gesucht, nachdem ich jahrelang durch Nordafrika und Ostafrika und die arabische Welt mit einer Kamera getourt bin und gedreht habe. Also auch das muss man schon sehen. Das war toll. Das war das, was ich mal als glücklichste Phase meines beruflichen Lebens auch nach wie vor eine der glücklichsten bezeichnen würde. Aber es war wahnsinnig anstrengend, es war wahnsinnig rastlos und es gab dann auch den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich mal ein bisschen Struktur. Also permanent nur auf irgendwelchen Flughafenbänken zu pennen und in Somalia, Sudan und Tschad menschliches Elend mir anzugucken, da brauchte ich irgendwann gefühlt auch eine Pause. Mhm. Und das meine ich mit eben auch, so dachte ich, okay, jetzt ist Zeit für was Neues. Aha. Da war auch Zeit für was Neues zu sagen, jetzt will ich irgendwie mehr Struktur. Ich möchte auch eine andere Rolle einnehmen. Das habe ich dann, also bei NTV habe ich angefangen 2011, 2012. Und dann habe ich es jetzt 13 Jahre gemacht insgesamt.
Mhm. Aber du verstehst, was ich sagen wollte, dass mich es eher überrascht hat, weil du eigentlich du immer so gewirkt hast, eigentlich als würdest du dich eher nach außen ziehen. Merkt man auch ein bisschen, vielleicht können wir darüber reden, was du alles sonst noch so machst. Du bist ein wahnsinnig rastloser Typ, offensichtlich mit vielen Interessen, Talenten und auch mehr Zeit als Normalsterbliche zu haben scheinen. Also das fällt mir
schon auf. Ich selber würde immer sagen, ich bin eigentlich ganz gemütlich, aber ich höre das ja ganz häufig von außen, dass Leute sagen, was machst du alles?
Du hast jetzt auch nicht unruhig gewirkt hier in den paar Minuten, die wir uns jetzt vor der Sendung kennengelernt haben. Du wirkst sehr entspannt, aber was du alles machst, du schreibst Bücher, du machst eine True Crime Show, gehst damit auf Tour, du hast jetzt natürlich den neuen Job bei Springer, wie ist dein Titel? Global Reporter? Ich gib's zu, das ist nur wegen der Visitenkarte, hast du den Job angenommen, oder? Das ist natürlich wahnsinnig cool.
Die ganze Welt.
Das ist super. Die Welt ist mein Arbeitsplatz.
Ja, genau. Ja, ihr müsst ja dann was klingen, ja.
Also es ist sehr, sehr viel. Dann bist du noch Familienpapa, deine Kinder sind noch gar nicht so alt. Ich glaube 10 und 6 oder 10.
Gut, ist ja schon was, also besser als Säugling.
Ja, aber trotzdem, da will man ja auch, also gut, ich bin ein altes Familientier, siehst du.
Nee, total.
Aber also, da will man ja auch dabei sein und da sein.
Nee, aber ich glaube tatsächlich, also es ist mal schwierig, über sich selber zu urteilen und sich selber einzuschätzen. Also mein Selbstbild ist, dass ich recht entspannt bin und es lange braucht, bis ich wirklich gestresst bin. Mhm. Ich würde aber auch sagen, sonst wird es nicht gehen. Also wenn man bei vielen verschiedenen Dingen sofort irgendwie am Limit ist, dann, ich glaube, dann brennt es einen wirklich aus. Ich kann, also ich habe auch Dinge, die ich nicht gut kann.
Ja, bitte.
In Kochen kann ich überhaupt nicht. Und weiß ich nicht, was kann ich noch nicht gut? Ach, es gibt, ja, reden wir gleich drüber. Aber ich glaube, so eine meiner Stärken ist tatsächlich so, dass also stressresistent bin ich irgendwie schon. Und ich glaube, dadurch gelingt es mir irgendwie auch. Mhm. Ne? So, was wohl ankommt oder was andere so einschätzen als wahnsinnig viele Dinge, dass ich das selber noch als machbar eigentlich begreife. Mhm. Ja.
Und wenn dein engeres Umfeld, wenn ich das jetzt fragen würde, ich meine, das ist schwierig für dich wahrscheinlich zu beantworten, würden die dich auch als entspannt und auch präsent jetzt zum Beispiel in der Familie beschreiben? Oder würde da vielleicht auch mal jemand sagen, auch mal zwei Showtermine weniger und vielleicht nicht gleich zwei Krimis schreiben in zwei Jahren, sondern vielleicht.
Muss man natürlich in der Situation jetzt sagen, das hat sich dadurch ergeben, die Termine standen alle fest und dann kam der neue Job. Mhm. Also das hat sich überlappt. Also die Phase jetzt, und das ist, glaube ich, in meinem Umfeld allen klar, hat sich als besonders intensiv und dicht geplant ergeben, dadurch, dass viele andere Termine seit Jahren feststanden und das on top obendrauf kommt. Ja. Und das ist sicherlich eine besondere Situation, die sich im nächsten Jahr, glaube ich, auch ein bisschen entzerren wird. So, naturgemäß. Davon abgesehen bin ich nicht unpräsent. Mhm. Ich glaube, wenn ich dann da bin, kann ich schon sehr gut abschalten. Mhm. So. Und als entspannt würden mich die Leute, glaube ich, auch einschätzen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Na gut. Ja.
Ich bin eher faul.
Ja, tatsächlich. Ja. Und das ist jetzt ein krasser Widerspruch natürlich zu dem, was du da alles so ablieferst.
Und nee, aber da steht ja schon in der Bibel, es gibt Zeiten der Arbeit und Zeiten der Ruhe. Und wenn es in Zeit der Arbeit ist, dann wird auch, also ich glaube, da wird auch Gas gegeben, da wird auch viel gemacht. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, den Griffel fallen zu lassen, zu sagen, jetzt drei Tage wirklich nichts.
Mhm. Okay, vielleicht kommt es ja mal dazu, dass ich dein Umfeld befragen darf, dann können wir dich nochmal damit konfrontieren.
Ja, nicht, dass ich jetzt umkontrasse, da kommen da ganz andere Sachen rum, vollkommen gestresst. Ja, genau. Genau. Also es würde mich überraschen, aber
kann man machen. Mich auch. Schön ist natürlich, dass man Menschen mit Zitaten quälen kann. Oh, du hast noch im Spätsommer 2024, also so ein starkes Jahr her, hast du noch gesagt, keine Sorge, ich möchte nicht umsatteln, die Tagesschau ist top, ich fühle mich wahnsinnig wohl in meinem Leben. Kein Gedanke an Veränderungen.
Wo habe ich das gesagt?
Ich kann es dir nachher zeigen, war Süddeutsche Zeitung Interview oder Welt, weiß ich nicht mehr. Also sogar bei deinem zukünftigen oder jetzigen Arbeitgeber. Interessant natürlich, dass dann schon ein starkes halbes Jahr später gab es diesen Switch, gab es den Sprung. Hat sich damals doch schon gequält oder kam das Angebot einfach so überraschend und war dann so verlockend?
Nee, das war nicht jetzt gelogen oder vorgeschoben. Ich glaube, ich kann mich jetzt an den genauen Kontext nicht mehr erinnern. Mhm. Was richtig ist, dass ich, was ich gerade gesagt habe, ich bin nie davon ausgegangen, ich mache das 60 Jahre oder wie auch länger, also 40 Jahre. Also das war für mich und auch für mein Umfeld immer klar, dass es irgendwann einen Punkt gibt. Mhm. Ich hätte eher gedacht, dass ich dann ganz was anderes vielleicht auch mache. Also ich habe nebenbei auch ein paar eigene Projekte gestartet, neben der Tagesschau, weil ich dachte, irgendwann werde ich selbstbestimmt auch sagen, jetzt ist gut, jetzt habe ich mich lang genug im Fernsehen gesehen, jetzt verändere ich mich. Mhm. Also das war immer so, das wäre später gewesen.
Ja.
Und dann gab es ein Angebot, was da gekommen ist, was ich eben dann tatsächlich so spannend fand, dass ich gesagt habe, okay, dann ist es eben jetzt soweit.
Das ist ja eine irre Geschichte, dass du nach dem Abitur das waren Freunde deiner Eltern, glaube ich.
Genau.
Da bist du nicht wie andere nach New York oder einfach mal schön in die Hängematte auf irgendeiner Karibikinsel. Du bist nach... bei mir war es nur die Algarve, um Gottes Willen.
Ja,
sehr bescheiden.
Ja, also,
aber mit kleinem Budget. Also ja. Und habe da natürlich nicht die Sprache gelernt, sondern eher mich um das Zwischenmenschliche dort gekümmert.
Frag jetzt nicht nach.
Also, musste auch nicht. Ja, Brauereiprodukte und Zwischenmenschliches war damals, stand im Vordergrund. Bei dir war es Damaskus.
Und du keine Brauereiprodukte.
Keine Brauereiprodukte. Du hast da bei einer christlichen syrischen Familie.
Genau, also das ist eine große Familie und ein kleiner Teil wohnte und wohnt noch in Deutschland. Mhm. Das waren Freunde von meinen Eltern und die haben mich immer eingeladen. Schon die lange Zeit und also Beituka,
mein in der Hoffnung, dass du nicht kommst wahrscheinlich,
oder? Ja, das ist ja genau so eine arabische Eigenheit, gibt es ja auch in anderen Teilen der Welt, man lädt immer alle ein und denkt, die kommen sowieso nicht, dann traf es auf die deutsche
Kultur
und
ich sagte, Junge,
jetzt komme ich, konnte auch nicht sagen, geht's nicht. Und dann bin ich, 98 war das, in Damaskus gelandet, ohne ein Wort Arabisch sprechen zu können, war in dieser Familie, die auch in großen Teilen keine Fremdsprache beherrschten und musste halt irgendwie gucken, schaffe ich das?
98. Hatten wir da schon Handys? Nee. Oder? Wenn dann waren sie so groß. Nee, ich weiß nicht mehr. Aber du hattest wahrscheinlich kein...
Ich hatte kein Handy dabei. Kein Handy. Ich glaube, dass ich habe ja danach angefangen zu studieren, Ende 98. Ich glaube, da hatte ich dann so einen Knochen.
Ja.
Also die kamen gerade auf. Mhm. Aber ich hatte, soweit ich weiß, ich hatte keins in Syrien dabei. Mhm. Also es gibt es oder gab es eigentlich nicht. Mhm. Internet gab es, glaube ich, pro forma, aber auch nicht da. Mhm. Gott, ich weiß noch, wie ich ein Passwort zum ersten Mal das Internet, ich habe ein Passwort studiert, das Internet betreten habe. Deswegen kann ich das ganz genau sagen.
Da ging es dann von Syrien direkt nach Oberbayern.
Das war der größte Kulturschock.
Das war, also du hast schon viel mitgemacht in deinem Leben. Nee, aber lass uns noch mal kurz dabei. Du hattest keinerlei Sprachkenntnisse, saßt in dieser Familie und hast dann aus der Not heraus die Sprache gelernt.
Genau, ich habe nach einer Woche habe ich gedacht, entweder ich breche das jetzt hier ab, also es bringt nichts, ich verstehe nichts, oder ich muss mir das jetzt irgendwie aneignen. Und da dachte ich, na, abbrechen kann ich immer noch.
Ja.
Gucke ich mal, wie weit ich komme, und habe dann mit einem Stift und Zettel angefangen auf Gegenstände, also dann zu zeigen, was heißt das und das und das. Und dann haben die mir das gesagt, dann habe ich das in unserer westlichen Schrift, soweit ich das aufschreiben konnte, aufgeschrieben und danach geplappert.
So in Lautschrift. Du hast für dich diese, es gibt auch so kehlige Laute, wie
genau. Schreiben wir halt mit. Ja, das war auch gleich mein erstes Wort, weiß ich noch. Ich habe da auf den Apfel gezeigt und dann sagte die Frau, Tufah. Das ist mir natürlich die Frage stellte, wie schreibe ich jetzt
Tufah? Ja,
da kann man. Und da habe ich 7 habe ich immer genommen für.
Okay.
Also 7 war immer.
Hast deine eigenen Symbole quasi da. Dann.
Ja, dass ich wusste, ja gut, da ist jetzt irgendwie R oder A. Ah, es gibt auch den sogenannten Kamellaut.
Mhm. Wie geht der?
A. Ah. Ja, also das heißt auch nicht Arabisch, auf Arabisch Arabi. Also nicht A, Arabi.
So schön fremd, muss man sagen. Aber wie lange hat es gedauert, dass du da dann am Tisch jetzt mit dieser Familie dann so einfache Gespräche, also über den Apfel hinaus, dann sprechen konntest?
Also nach 5-6 Monaten war das gut.
Okay.
Ja.
Und du warst ein halbes Jahr dort?
Genau, also kurz vor Ende.
Da wäre eine Unterhaltung möglich gewesen.
Nee, da war eine Unterhaltung möglich. Ich sage ja 5 Monate, also ab da würde ich sagen, war ich drin.
Ja. Und jetzt hast du da die Sprache gelernt, hast die Menschen kennengelernt. Und ist da dann dieses Interesse auch gelegt worden? Du hast dich ja dann nachher als Reporter dann in diese Welt wieder begeben. Das hat da seinen Ausgang genommen.
Ja, natürlich. Also ich hatte auch gar keine Vorstellung von Syrien. Es gab kein Internet, heute könnte man alles vorher sich auch per Google Maps oder weiß der Geier was angucken, über Street View. Ich hatte gar keine Vorstellung, wie es da aussieht. Es gab einen Reiseführer mit wenigen Bildern und wenig Beschreibung. Also es war eine Blackbox. Ja. Ich bin da hingeflogen und es ist ja nicht weit. Ne? Das ist ja das Spannende am Nahen Osten. Es ist so eine andere Welt, aber näher als die Kanarischen Inseln, so, wo alle im Urlaub hinfliegen. Und das, glaube ich, ist für mich so ein großer Teil dieser Faszination. Indien ist weit weg. China ist weit weg, aber das ist so nah. Wir sehen ja auch, welche Auswirkungen das auf uns hat, wenn Menschen kommen, wenn dort Krieg ist. Also es betrifft uns viel unmittelbarer als andere Regionen. Das ist einfach, ne, wir schreiben von links nach rechts, sie schreiben von rechts nach links. Ja. Und so sonntags frei da am Freitag. Also es ist so spiegelbildlich, aber eigentlich direkt vor der Haustür.
Ja. Ja. Konntest du dich da frei bewegen?
In Syrien?
Ja. Konntest du da einfach, also war das so, dass du da als Besucher aus dem Westen einfach mal aus dem Haus gehen konntest und sagen, so, ich latsche da jetzt mal rum, guck mir das alles an?
Das hat es de facto nicht gegeben. Also ich glaube, dass die Familie, bei der ich war, die waren ja für mich auch irgendwie verantwortlich.
Ja.
Die haben mich da auch nicht alleine irgendwie rumlaufen lassen, obwohl es ja, also es gibt jetzt keine Kriminalität oder gab es damals nicht.
Ja.
Aber es war natürlich eine Diktatur. Ich glaube, dass die schon immer gucken, also ist ja auch vernünftig. Ne? Du hast dann Jungen aus dem Ausland,
ja, klar.
Dass die schon sehr darauf geachtet haben, dass die mich nicht unbegleitet irgendwo rumlaufen lassen. Deswegen guckte ich gerade auch so, nee, das wäre gar nicht, das hätten die, glaube ich, auch nicht gemacht. Und was ich bei aller Faszination, je länger ich da war, wirklich anstrengend fand, war, dass ich so aufgefallen bin. Ja, also es gab keine Ausländer. 1998, später gab es ein paar Sprachreisende, ein paar Touristen, aber als ich da war, da hat noch der alte Assad regiert, wirklich ein fürchterlicher Diktator. Es sollte kein, also es gab so, ne, wie in anderen Staaten, autoritären ja auch, dass da trotzdem irgendwie man eine Satellitenschüssel aufs Dach packt, aber eigentlich war alles verboten. So. Und die Leute kannten keinen Ausländer.
Ja.
Und ich fiel einfach wahnsinnig auf. Das heißt, sobald ich vor die Tür ging, kamen Leute und haben mit mir reden wollen, mich anfassen wollen, mich anquatschen wollen. Und das war natürlich nett gemeint, aber irgendwann hatte man keine Lust mehr.
Mhm.
Ja, weil du weißt, okay, ich gehe vor die Tür und es ist, also ich kann nicht unbehelligt eine Straße runter. Mhm. So, und das fand ich irgendwann echt anstrengend. Mhm. Ja.
Okay.
Und ich glaube, also manchmal denke ich so, okay, ich kann schon nachvollziehen, wenn Menschen also ne, mit schwarzer Hautfarbe oder die erkennbar anders aussehen, ja. irgendwo bei uns, also es kann, ich kenne ja. das Gefühl irgendwie schon so ein bisschen, ja, dass man denkt, Mensch, gehe ich jetzt wirklich raus? Mhm.
Und
alle gucken.
Und oft natürlich ein entscheidender, und du hast gerade gemeint, das war nett gemeint, mhm. Ist in dem Fall manchmal halt auch nicht nett gemeint.
Ja, aber selbst wenn es nett gemeint ist, ist es einfach anstrengend. Ja,
ja, also auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann eben nach Oberbayern Jura studiert und später dann zum Journalismus gefunden. Und jetzt haben wir vorher gesagt, dieser Jobwechsel, Global Reporter bei Springer, vorher Tagesschau-Sprecher. Viele haben gesagt, so, warum geht der zu Springer? Bild-Zeitung, die Welt, also vor allem die Bild-Zeitung, es steht natürlich
Politico
vielleicht.
Gibt's auch.
Politico ist jetzt nicht ganz so bekannt wie die Bild-Zeitung, sieh es mir nach.
Ja, in den USA ist viel bekannt.
In den USA. Ja, nee, ist okay, aber da haben natürlich gesagt, Mensch, Bild-Zeitung steht schon für eine etwas, wie sage ich es freundlich, etwas schärfere Form des Journalismus, Boulevard und alles, was dazu gehört. Hast du da gefremdelt oder hast du gesagt, nee, mein Job ist für mich so okay und so spannend, dass ich das, weiß nicht, ob ausblende oder ob du sagst, nee, ich bin da auch Fan, ist okay.
Also ich glaube, es geht nicht um Fan oder nicht. Also ich habe ja nur schon ein paar berufliche Wechsel hinter mir. Mhm. Das muss man auch sagen. Und ich bin immer auch vorher schon damit gefahren, dass ich sage, ich mache meine Arbeit mit meinem Profil und das mache ich jetzt genauso wie vorher und wie in dem Job davor. Also ich stehe für mich mit dem, was ich tue. Ja. Sicherlich kann man Absender nicht ganz ausblenden. Also klar, es ist was anderes, ob ich jetzt bei der Tagesschau, aber da habe ich ja nicht inhaltlich gearbeitet. Ich glaube, es hat mich tatsächlich auch ein Stück weit gereizt, mhm. weil ich auch nur diesen Blick von außen hatte, mal zu gucken, wie ist es denn.
Mhm. Und wie ist es? Ein halbes Jahr hast du jetzt gemacht. Nimmst du es jetzt anders wahr, als du vorher drauf geschaut hast vielleicht? Oder ist es so, wie du es erwartest?
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da sozusagen, auch da, wie ich das zusammenfassen soll. Das ist etwas, was ja sehr komplex ist. Also ich bin bisher zufrieden, weil es auch das erfüllt, was wir vorher besprochen haben. Mhm. Also ich mache das, was verabredet war. Da werden mir alle Möglichkeiten gegeben und das macht mich erstmal sehr, sehr froh und sehr glücklich. Mhm. Also ich kann viel umsetzen. Das ist und sehr schnell.
Ja.
Da muss man, also ohne jetzt hier zu, wie soll man sagen, zu kritisch in andere Richtung zu sein, die Geschwindigkeit der Umsetzung ist tatsächlich etwas, ich glaube, das können andere, wie formuliere ich es jetzt nicht, das ist nicht überall so.
Gut, die Öffentlich-Rechtlichen sind ein großer Tanker, bis der sich bewegt, dauert es naturgemäß ein bisschen länger. Vielleicht kann man es so
genau, ist ja,
sagen.
Ist glaube ich auch ist kein ja auch Geheimnis. Klar. Das ist glaube ich, etwas, was allen auch klar ist. So. Ja. Und das empfinde ich durchaus als sehr positiv. Mhm. Ja.
Jetzt hat manche haben auch empfindlich natürlich reagiert und haben gesagt, Mensch, warum geht der jetzt zu Springer?
Aber weniger
Springer?
Als ich dachte. Ich habe damit gerechnet, dass es mehr ist. Mhm. Nee, aus dem Kollegenkreis auch bei der Tagesschau, ich habe noch Kontakt. Nee, da kam auch ganz viel. Das passt zu dir.
Ja.
Also das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ja. Also ne, weil eben draußen Nahe Osten und die Dokus und Reportagen und so weiter, das hat mich eigentlich, also es gab vereinzelt, aber jetzt nicht in großer Wucht.
Aber ich möchte da auch gar nicht irgendwie werten oder so. Ich bin froh um jeden, der Journalismus macht und zwar wirklich Journalismus und sich nicht irgendwo in sozialen Netzwerken zum Experten erklärt und irgendwas auskotzt. Deshalb
nein,
alles
vielleicht
gut.
Noch mal, nein, also auch das, ich, wie soll ich sagen? Also natürlich bringen verschiedene Medienmarken verschiedene Farben mit in das Spektrum. Ja. Und ich finde aber insgesamt, und da muss man nicht Fan von einzelnen Marken sein, dadurch, dass wir diese Vielfalt in Deutschland haben, haben wir, glaube ich, eine Perspektivendiversität, die andere Länder, andere Medienmärkte nicht haben. Und dazu trägt jede einzelne Marke mit ihrem und jedes einzelne Medium mit ihrer Note bei. Und ich glaube, es gibt auch für alles Menschen, die man dadurch erreicht und konsumiert. Also nicht jeder guckt Titel, Thesen, Temperamente. Oder ist da der, so gut das und wichtig das ist. Aber ich sage, ne, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man Menschen erreicht und alles hat seine Berechtigung.
Ja.
Ja,
ich finde, um diese Vielfalt müssen wir auch kämpfen.
Ja, also, eben.
Und die auch selbstbewusst nach außen tragen. weil wir gerade Kritik angesprochen haben, du hast natürlich auch schon ganz andere Formen der Kritik erlebt, hast da einiges abbekommen. Du weißt, was du mit Bill Gates, Sarah Wagenknecht, Christian Lindner und Günther Oettinger gemeinsam hast.
Ich wurde getortet.
Du wurdest getortet. Ja, ja. Genau, ist das jetzt mittlerweile schon ein Verb geworden.
Habe ich gelernt.
Das tatsächlich. Ich auch nicht. Ja, du hast eine Torte abbekommen.
Es war keine Torte, es war Gebäck.
Tatsächlich, aber ja, also mit Sahneanteil.
Mit Sahne, also ich weiß gar nicht, wie man das. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Ja. Das war auf dem Blech offenbar vorbereitet, also so.
Ja.
Und das ist so, Baiser heißt es ja, glaube ich.
Baiser
mit oben noch was drauf, aber keine Torte.
Mhm. Schleckt man da dann eigentlich dran, wenn man es im Gesicht hat?
Es war abgelaufen, es stank bestialisch.
Boah.
Das Ekligste war der Geruch.
Mhm. Ja. Also wir wollen das nicht, wollen es nicht lächerlich machen. Es ist ein körperlicher Angriff gewesen. Das war an der Uni in Jena. Du warst da eingeladen und die Angreifer, wenn man das tatsächlich so sagen kann, aus dem linken Spektrum, weil sie dir vorgeworfen haben, ja, jetzt haben wir diese großen Begriffe Islamkritiker, Islamhasser. So, die Begriffe wabern dann immer im Raum. Islamkritiker ist ja da noch freundlich, wenn auch falsch. Islamhasser ist natürlich noch falscher und noch heftiger. Wie hast du das damals erlebt? Hat es dich verunsichert?
Nö, gar nicht. Nein, also es ist auch nichts, wir reden jetzt drüber, aber sonst würde ich nicht dran denken. Also es ist nichts, was mich in irgendeiner Weise verfolgt. Ich denke da manchmal sogar, vielleicht sollte ich ein bisschen verängstigter sein, weil ich, weil es ja schon gezeigt hat, dass manche Leute auch bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Und das war ja nur eine Torte. Also es gibt ja genügend Beispiele, wo Leute auch mit anderen Dingen angegriffen werden. Salman Rushdie, dem man auch in der Uni übrigens ein Auge ausgestochen hat. Also es gibt gewaltbereite Personen. Und ich habe daraus eher gelernt, auch wenn ich jetzt keine Angst habe, aber Dinge ernster zu nehmen.
Ja.
So. Aber verunsichert hat es mich nicht. Nee.
Auch nicht, mein gerade der Hintergrund. Ne? Du hast zwei kleine Kinder. Du bist ja nicht alleine.
Ja, das
auf
ist natürlich
der
ein anderer
Welt.
Punkt.
Und wenn man es nämlich weiterdenkt, dann muss es einem eigentlich mulmig werden. Ich glaube, ein Taxifahrer hat die mal nach Hause gebracht und hat gesagt, jetzt weiß ich, wo sie wohnen.
Ja, ja.
Das ist doch
fast unheimlicher als die Torte.
Oder?
Ja. Muss ich sagen, genau, weil da
noch
näher kommt. Ja, aber also ich kann das, also auch da wahrscheinlich ist es einfach eine Charakterfrage. Also ich sitze jetzt nicht bibbernd im Bett und denke, ach du meine Güte. Aber ermahne mich eher rational zu sagen, auf bestimmte Dinge muss ich achten und aufpassen.
Mhm.
So. Aber gleichzeitig wehre ich mich. Ich meine, wenn man es weiterdenkt, ich kann ja hinter jedem Mantel am Bahnhof ein Messer vermuten. Also da wird man ja neurotisch, wenn ich jetzt die ganze Zeit in der Vorstellung lebe. Die Gefahr lauert überall.
Natürlich.
Also das
aber das sagt
sein.
Dir dein Kopf. Es kann ja sein, dass irgendwo in deinem Inneren ein autonomes Angstsystem dir sagt, verdammt nochmal, ich fühle mich wirklich nicht mehr so wie vor dieser Attacke. Nee, aber ich möchte auf keinen Fall einreden.
Nein, das habe ich auch nicht. Ich glaube, so schnell geht das auch mit dem Einreden nicht. Was ich schon sagen würde, und nicht nur sagen würde, was ich sage, jetzt, wo ich aus Israel berichte und auch da Sachen poste, der Hass, der da die letzten Monate gekommen ist und auch konkrete Bedrohungen und auch die Formulierungen, das hat eine Qualität, eine Menge, ein Level erreicht wie vorher noch nie. Also das ist und eben auch zunehmend und nicht mehr nur in Einzelfällen von Leuten mit Klarnamen, die also selbstverständlich einem Sachen schreiben wie ich träume davon, dich zu häuten. Also Leute mit siehst du, wo die arbeiten. Ja, so, und das habe ich noch nicht erlebt vorher.
Dieser Hass auf dich, der hat sich daran entzündet, dass du Bücher geschrieben hast über den Islam hier in Deutschland, über den politischen Islam. Oder wie kann man sagen, wie der Islam instrumentalisiert wird für politische Zwecke?
Also erstmal muss man sagen, ich kenne so viele Kollegen, die nicht über den Islam schreiben und trotzdem, also es ist ein Zeitgeist-Problem geworden, dass diese Form von Hate inzwischen salonfähig ist. In meinem Fall würde ich gar nicht mal sagen, also Ich habe ja ganz viele Bücher geschrieben und auch ganz viele andere Themen, aber mich dann mal mit muslimischen Predigten beschäftigt. Also das war ja ganz konkret. Das war jetzt auch nicht der Islam in Deutschland. Das war auch nicht, also bin einfach mal in Moscheen gegangen und habe mir angehört, was da gepredigt wird. So. Und wenn man dem eine Überschrift geben wollen würde oder müsste, dann würde ich sagen, ich habe mich mit Missständen. Aber es war nicht mal Missstände. Ich habe auch gesagt, was mir positiv aufgefallen ist. Ich habe mich mit mit muslimischen Gemeinden, mit Predigten auseinandergesetzt.
Aber schon, wie diese Predigten quasi politisch einwirken auf Muslime in Deutschland.
Hast du das gelesen, das Buch?
Nee, ich habe es nicht gelesen.
Ja, genau, also da ist, sorry.
Das, aber, deshalb, aber du merkst, deswegen ja immer die großen Fragezeichen. Ja, genau, ich frage dich, ob du uns erklären kannst, aus welcher Ecke dann diese Hass kam.
Aber ich habe gleich gemerkt, dass du es nicht gelesen hast, weil das ist das nicht das Buch. Und das merke ich ganz, ganz häufig auch in vielen Diskussionen, dass gesagt wird, du bist doch islamophob. Ich sage, warum denn? Du hast das Buch
geschrieben. Das habe ich aber nicht gesagt.
Nein, aber andere. Da frage ich, hast du es gelesen? Nee, habe ich nicht. So, also nein, das war jetzt, ist ja alles gut, auch danach zu fragen, weil ich, es war eine klassische Reportage. Also ich habe auch, glaube ich, an ganz wenigen Stellen einen persönlichen Eindruck abgegeben. Also dieses Buch besteht zu 80-85% aus wörtlich übersetzten Predigten. Das ist gar nicht mein Content. Ich habe ehrlicherweise gedacht, das wird eine, wie soll man sagen, das liegt wie Blei in den Verkaufsständen, wer will sich 200 Seiten islamische Predigten durchlesen. Dass das nun Leute interessiert, fand ich selber überraschend. Dann habe ich Experten gefragt, die das eingeordnet haben und in ganz, ganz, auch ganz unterschiedliche. Und an ganz wenigen Stellen habe ich irgendwie Sachen gesagt, wie ich, mir fällt auf, wie voll es ist oder ich sehe so viele Junge, das finde ich interessant. Aber ich habe mitnichten irgendwo ein Resümee gezogen, zu sagen, das ist jetzt hier extremistisch oder das ist schlecht oder verwerflich. Ja. Es war eine klassische, in meiner Sicht, journalistische Reportage in Buchform.
Genau, und weil es eben diese journalistische Arbeit war, war der Vorwurf, dass du ein Islamhasser oder Islamkritiker bist, auch immer falsch. Das kann man schon mal festhalten. Mir war eben wichtig, dass du aus deiner Sicht sagst, woher dann dieser große Hass auf dich dann kam und schrägstrich jetzt auch kommt. Du hast gerade gesagt, das ist ein Zeitgeistphänomen. Jeder, der sich quasi...
Zu Umweltschutz zu, oder was
genau,
ich...
Genau, es ist ja egal zu welchem Thema, du kannst auch sagen, veganes Essen oder was weiß ich, oder ich esse noch Schnitzel, dann
Impfung.
Geht's natürlich, Impfung, so. Jedes Thema ist mittlerweile Minenfeld und du hast es in letzter Zeit eben, du hast gerade gesagt, wenn dir jemand den Tod wünscht mit Klarnamen, ist das natürlich absolut bedenklich und gruselig. Hat es dir irgendwie... An Energie geraubt oder an, du hast vorher gesagt, du bist sehr unerschrocken, aber wenn man sich ständig damit auseinandersetzen muss.
Na, die große Frage, die man sich stellen muss, ist, wie geht man damit um? Ja. Also es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die Anzeigen, die also auch das immer wieder thematisieren. Ich thematisiere es gelegentlich. Ich scheue davor aber zurück. Es gab ein paar wirklich krasse Fälle. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja, erzähl's mal. Also da hat offenbar auch jemand meine private Telefonnummer gehackt und mir da unglaubliche Sprachnachrichten geschickt. Also unvorstellbar.
Aber damit geht man dann doch zur Polizei,
haben wir,
oder?
Haben uns beraten und es gab jetzt auch die Vorbereitung der Strafanzeige. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich scheue davor zurück, einfach weil ich denke, es nimmt dann einen noch größeren Teil in meinem Leben ein. Also ich habe, das mag man vielleicht auch ein bisschen naiv oder nicht gut finden, ich habe einfach kein Problem damit, das auszublenden. Es fällt mir überhaupt nicht schwer. Und ich scheue davor zurück, dass zu einem noch, also dem in meinem Leben ist es Mist und diesem Mist irgendwie in meinem Leben so viel Raum zu geben und so viel Aufmerksamkeit und Zeit. Also weil, wenn es blöd läuft, ich habe nun mal Jura studiert, muss man irgendwo eine Aussage machen. Ja? Also, dann muss man dahin, wo der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat im Zweifel und so weiter. Also wenn es zur Verhandlung käme, also das ist, das muss nicht automatisch so durchlaufen.
Verstehe ich, aber die Entscheidung kannst du ja für dich treffen. Aber wie ist es zum Beispiel, ich möchte gar nicht jetzt zu sehr da in dein Privatleben, aber wie ist es für dich, wie ist es für deine Frau? Wie ist es nochmal für den Familienvater Konstantin Schreiber, der einfach auch eine andere Verantwortung hat?
Also ist ja nicht so, dass wir nicht drüber sprechen. Aber auch da ist ja die Frage, will man diesen Kampf gegen Windmühlen führen? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie der Kopf der Hydra. Ne? Also wenn ich da gegen einen vorgehe, dann kommt der nächste. Also möchte man auch da nicht seine gemeinsame Zeit lieber mit positiven Dingen zubringen, als dass man am Küchentisch permanent Strafanzeigen ausfüllt. Also das... und wir teilen es bisher in dieser Einschätzung.
Ja. Schlimme Begleiterscheinung eines wahnsinnig schönen und wichtigen Berufs.
Ja, aber ich sag mal, also es fällt mir nicht schwer, das auszublenden. Ja. Also das ist Und dann setzt fuck du, off, kann ich dann nur sagen. Ja, also das so.
Ja, und dann setzt du dich abends an den Küchentisch und was machst du? Schreibst Krimis. Das ist natürlich...
Nee, ich schreibe nicht am Küchentisch abends. Die Wahrheit ist, die schreibe ich unterwegs am Bahnhof oder am Flughafen oder im Flugzeug. Ja, da, wo es gerade geht. Okay. Zeiten der Arbeit und Zeiten der Ruhe.
Ja. Ne? Zwei Krimis sind erschienen. Ich finde es nur interessant, dass du dann doch also diese, du magst offensichtlich die Beschäftigung mit dem Verbrechen. Das kann man, glaube ich, vorsichtig sagen.
Wobei Krimis sind ja, also es ist ja kein Splatter. Ja?
Nein.
Also es ist ja, Krimis sind ja auch Beschäftigungen, gerade wenn man sie in Ägypten verortet, so wie ich, sind ja Beschäftigungen mit Geschichte und Kultur. Da ist ja viel Atmo, da sind ja Personen, die man kreieren muss. Also der Mord ist ja im Grunde der Aufhänger für auch Zwischenmenschliches, also deswegen würde ich sagen, das ist jetzt also eher positiv.
Den ersten Krimi habe ich übrigens gelesen, nicht, dass du denkst, ich verweigere Lektüre von Konstantin Schreiber, ne? Also so ist es nicht, so ist es nicht. Kleopatras Grab, ein schöner Krimi.
Also kannst du ehrlich Feedback geben, ich will immer ehrlich.
Ja, natürlich, nein, ich würde ich dir jetzt auch sagen und ich mag Krimis, die in Ägypten spielen, weil ich auch Agatha Christie Fan bin und da ist man wieder in dieser Welt, finde ich, das ist schön.
Das ist auch so meine meine Lieblingsautorin, ja.
Und weißt du, welches ungewöhnliche Hobby Agatha Christie hatte? Vielleicht teilst du es sogar, weil du bist ja mehr groß geworden. Ja, jetzt habe ich schon fast für alles verraten.
Jetzt hast du schon verraten. Ich weiß eigentlich ein bisschen was über Agatha Christie. Na gut, sie war mit ihrem Archäologengatten irgendwie...
Archäologengatten, genau, da hat sie mitgehackt und sortiert, was da so...
Aber welches Hobby am Meer sie hatte?
Ungewöhnlich für 1922 als Frau.
Nachtbaden.
Nee, ja, vielleicht auch, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Surfen.
Ach echt? Nee, das wusste ich nicht.
Tatsächlich.
Ach, das wusste
mit
ich
ihrem
nicht.
Mann zusammen sind irgendwann mal von einer Welle irgendwie davongetragen worden, haben dann gedacht, das ist cool. Waren irgendwie ganz frühe Surfer.
Ach, das ist spannend.
Das zumindest habe ich gelesen, du weißt.
Nee, das war mir neu. Wir haben schon wieder was gelernt. Ja. Das ist der Hammer.
Ja. Siehst du? Und vielleicht ist es ja auch eine Gemeinsamkeit. Vielleicht bist du ja auch...
Ein Surfer.
Surfer, ja.
Nee, ich bin gerne im Wasser, aber Surfen habe ich noch nie probiert.
Ja?
Ja. Also ich würde gerne mal tauchen jetzt vor allem. Endlich mal lernen. Also es ist seit langer Zeit oder mal ausprobieren ist seit langer Zeit ein Wunsch. Mal gucken.
Ja.
Also aber da habe ich keine Zeit. Also das muss irgendwie jetzt ein bisschen hinten anstehen.
Selbst du hast mal für was keine Zeit.
Da bin ich dann zu faul. Dann denke ich so, nee, also jetzt in den Neoprenanzug und abtauchen. Das ist mir zu anstrengend. Dann lieber nur auf der Couch liegen, ja.
Also zwei Krimis geschrieben, einen davon habe ich gelesen, den kann ich empfehlen. Zweiten, den neuen habe ich noch nicht gelesen.
Natürlich.
Aber weil ich gesagt habe, du beschäftigst dich gerne mit Verbrechen. Diese True Crime Show, mit der du unterwegs bist, gemeinsam mit Alexander Stevens, der ist Strafverteidiger. Und du übernimmst die Rolle des Anklägers, des Staatsanwalts sozusagen. Und was da schon der besondere Clou ist, das sind reale Fälle oder ist ein realer Fall, mit dem ihr euch da beschäftigt. Da ist natürlich ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber es gab mal eben die Show, da ging es um den Dreifachmord
von Starnberg.
Von Starnberg. Wirklich eine heftige Geschichte. Ist das Stoff für eine Bühnenshow? Oder muss man da nicht sagen, ey, das ist schon, da geht es um reale Schicksale, da muss ich mich zurückhalten? Oder haltet ihr euch zurück auf der Bühne?
Ich wollte gerade sagen, also es kommt aus meiner Sicht da sehr drauf an, wie man das Ganze umsetzt. Und ich finde schon, dass wir das auf einer sachlichen, informativen, zugänglichen Weise machen. Also es ist jetzt auch da nicht so, dass es eine Splatter-Show ist oder wo man, wie soll ich sagen, also es geht wirklich sehr viel ums Juristische. Ja? Das ist auch etwas, was wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass gesagt wird, das unterscheidet es von anderen Formaten, weil wir beide ja Juristen sind, dass wir sehr viel über auch einzelne strafrechtliche Aspekte sprechen. Das erstmal und also ich meine, warum sind denn Strafprozesse öffentlich? Das sind sie ja auch.
Ja.
Also es gibt, und das ist der Hintergrund des Ganzen, und eben auch im Jurastudium lernt man das in den ersten Semestern, dass nach unserer Auffassung Strafrecht, also dass die Menschen auch Zugang haben sollen.
Ja.
Also das ist etwas, was nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, dass auch Recht transparent sein muss, dass es nachvollziehbar sein muss.
Das ist richtig, aber ein bisschen Show ist ja schon dabei. Sonst wäre es ein bisschen zu trocken, oder? Ja, du könntest jetzt wahrscheinlich nicht den Gericht, den Strafprozess 1:1, das sind ja, wie viele Akten waren das? 10.000 Seiten? Ja, eben,
das ist
Seiten.
Also der Punkt, dass wir teilweise ein bisschen durchrasen. Muss
verdichten
durch die,
und,
genau.
Ja.
Was, jetzt stelle ich schon wieder die Frage, warst du mal in der Show?
Nee.
Dann muss ich, also komm mal gern vorbei. Also es würde mich auch aufrichtig interessieren, ob du es denn so empfindest, weil ich überlege gerade ernsthaft, wo man sagen würde, das ist jetzt hier irgendwie reißerisch oder also die Stellen, wo man das sagen, wo man sagen würde, das ist sensibel, die haben wir auch nachspielen lassen mit Schauspielern tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da, und das gibt es ja, Originalmaterial und Aufnahmen dann irgendwie groß zeigen würden. Da haben wir gesagt, nee, das ist jetzt tatsächlich so, das wäre nicht in Ordnung, das lassen wir mit Schauspielern nachspielen. Das ist so eine Szene, die mir einfällt, wo ich sagen würde, wenn es original wäre, okay, da würde ich sagen, das würde ich auch nicht sehen wollen als jemand, der da vielleicht involviert ist. Die anderen Dinge, also ist eher die grundsätzliche Frage. Ne?
Ja.
Deswegen komme ich auf diese Ebene. Möchte man den Fall darstellen? Da würde ich sagen, doch, das sieht auch in unserer, ne? Ich kann ja zu jedem Mordprozess auch hingehen.
Ja, ja, klar.
Das ist ja ganz spannend, wenn du da mal bist im Gericht. Ich habe das ja auch während meiner Gerichtspraktika gemacht, während des Studiums. Da sitzen auch immer wieder Leute und alte Frauen beim Häkeln und hören dann zu, wie da verhandelt wird und so weiter. Also es entspricht eigentlich diesem Prinzip der Öffentlichkeit auch tatsächlich.
Interessant ist natürlich, finde ich, dass das Publikum ja auch immer wieder abstimmen darf, sozusagen, ob schuldig oder nicht schuldig. Und das ist natürlich wirklich spannend. Wie oft ist das Publikum denn quasi der gleichen Meinung wie das Gericht damals?
Also wie das Gericht.
Ja,
wie
das Gericht. Also ist da quasi das Empfinden, das du hast im Publikum, deckt sich das mit dem?
Da gibt es zwei Sachen zu sagen. Also einerseits haben wir den Fall ausgesucht, natürlich, weil das Urteil diskussionswürdig ist.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Ich will nicht zu viel verraten, aber man lernt im Jurastudium was anderes als das, was das Gericht nachher entschieden hat.
Mhm.
Und das deckt sich aber auch mit dem Empfinden der Mehrheit.
Ja.
Also das ist tatsächlich eigentlich immer so, dass das deutlich wird, diese Gerichtsentscheidung ist ungewöhnlich. Die Mehrheit würde immer anders entscheiden.
Ja.
Was aber vor allem total spannend ist, und das ist auch etwas, das gibt es in der Show, aber auch in der Realität, ist, dass wir nennen es das ausgeprägte Süd-Nord-Gefälle in Deutschland.
Oh,
dass man nämlich im Süden Deutschlands viel härter bestraft als im Norden.
Tatsächlich?
Und das ist in der Realität und in unserer Show so. Ja. Also da ist beides auch kongruent.
Also wir zeichnen es ja in Stuttgart auf. Ihr wart schon hier
mit
der
Show.
Und hier?
Wir waren jetzt auch in Esslingen.
Todesstrafe, der Schwabe und die Todesstrafe.
Nee, aber wir waren jetzt vorgestern in Landshut und Rosenheim. Und da war es auch wieder so, dass sind ja mehrere Abstimmungen, aber in der ersten Abstimmung ist so die ausschlaggebende, da sieht man so, wo man anfängt, 80% schuldig. Und wenn man das in Flensburg macht, wo wir waren, 20% schuldig, 80% umschuldig. Also es ist wirklich,
so umgedreht.
Ja, es ist komplett umgedreht und es ist auch tatsächlich in der realen Rechtsprechung so, dass man in Bayern, das ist ja statistisch, also das kann man zeigen, insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg ist ein bisschen vorsichtiger, aber ist auch streng, viel härter bestraft. Ja. Und,
wusste ich nicht.
Härteres
Abitur, härtere Strafen.
Ja, ich glaube sogar München, da wird immer von abgeraten. Ja, und
da wird schon
abgeraten. Was heißt abgeraten? Ich wollte nämlich gerade sagen, denn, und das bezieht sich auf die Strafen und auch auf die Vollstreckung der Strafe.
Ja.
Also Vollstreckung der Strafe heißt, im Norden, Hamburg, Berlin insbesondere.
Kommst du früher raus wieder.
Ja, beziehungsweise wird es gar nicht eingebuchtet, weil die Gefängnisse so voll sind, weil die Ressourcen nicht da sind. Und die Vollstreckung der Strafe richtet sich nach dem letzten Wohnort. Deswegen gibt es bayerische Strafverteidiger, die ihr Mandanten, wenn sie merken, kurz vorm Schuldspruch, sieht schlecht aus, den Wohnsitz schnell noch nach Berlin zu verlagern.
Ach, was?
Weil dann werden sie vielleicht gar nicht eingebuchtet.
Heftig.
Ja.
Okay. Spannend jedenfalls.
Lernt man alles in der True Crime Show, siehst du? Ist, ist nicht reißerisch, ist Infotainment.
Ja. Also, nee, ich habe ja nur gefragt, ob eben diese Beschäftigung mit realen Fällen, ob man da irgendwie sagen muss, da gibt es ja Hinterbliebene, da gibt es natürlich Menschen, die vielleicht ihr Leben lang leiden auch unter dem, was da passiert ist. Aber das werdet ihr
Ich weiß, diese Diskussion gibt es. Also auch da, weil ich da doch eine relativ klare Meinung zu haben, muss ich sagen.
Ja.
Das ist natürlich Mist, wenn einem sowas passiert. Es ist was anderes, wenn ich ein Transparent vor dem Haus eines Hinterbliebenen, wenn ich die Straße zutapeziere und da das Bild und den Fall jeden Tag präsent mache. Da würde ich sagen, das ist psychische Grausamkeit.
Mhm.
Ja.
Mhm.
man müsste aktiv hingehen.
Ja, ja.
So, das finde ich ist ein entscheidender Unterschied. Es findet auch nicht im Fernsehen statt, die Show. Ja. Da würde ich auch sagen, okay, es kann passieren, dass ich durchseppe, ich werde daran erinnert. Ich muss ja aktiv eine Karte kaufen, um dahin gehen, um ein Trauma zu erleben. Und ansonsten würde ich es nicht wahrnehmen.
Ja.
So, und das finde ich macht einen großen entscheidenden Unterschied.
Ja. Ihr habt euch Gedanken gemacht, das wollte ich ja nur.
Definitiv.
Ja, ist auch richtig. Überprüfen. Ja. Damit seid ihr jedenfalls auf Tour. Wir werden dich erleben als Global Reporter. Mal schauen, in welchen, wo du auftauchst.
Wo ich
Bild-Zeitung, Welt, Politico hast du angesprochen. Es gibt den Podcast. Es gibt die Krimis. Ich habe da jetzt, der zweite liegt bereit.
Echt nach Tonsuch.
Bin sehr gespannt, was deine Kommissarin Theo. Der Kurzform Theodora,
genau. Heißt
sie, was sie da ermittelt. Es hat mich sehr gefreut, dass du da bist. Ich habe gelernt, wenn ich mal zu heftigen Straftaten neigen sollte, lieber im
Norden.
Ja, dann rechtzeitig umziehen.
Genau.
War jetzt auch lehrreich. Konstantin, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für all das, was du machst.
Danke.
Und lass dich nicht einschüchtern und also bleib so stabil.
Vielen Dank.
Gib danke
mir Mühe.
Dir. Danke.
Ja, vielen Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.